Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen an den Audioempfangsstationen im In- und Ausland und willkommen zu einer neuen, wieder hochspannenden Ausgabe unserer beliebten Retro-Raterunde. Denn wie genau zur selben Zeit im letzten Jahr ist unser Format heute etwas anders. Es ist wieder ein Quiz-Duell, ein Duell der Titanen. GameStar gegen Powerplay. Denn als Gäste heute mit im Studio dabei. Es wurden rote Teppiche ausgerollt, Trompeten schallernd bepustet und ausschließlich blaue M&Ms in der Garderobe verteilt. Unsere zwei Gäste für das Team Powerplay, die Altvorderin der Spieleberichterstattung und bis heute umtriebige Autoren und vor allen Dingen Nerds, Herr Heinrich Lehnhardt und Herr Boris Schneider-Johne. Hallo.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung und auch der Transport mit der Sänfte war sehr angenehm.
Ja, mein Name ist Boris Schneider-Johne und ich bin in Ihrem Podcast.
Und für Stay Forever treten an als Team, diesmal, ob das gut geht, Herr Christian Schmidt und Herr Gunnar Lott. Schönen guten Abend.
Hallo zusammen, hallo Boris, hallo Heinrich.
Hallo.
Ich bin Ihr Moderator Christian Beuster und wie beim letzten Mal weise ich darauf hin, wer glaubt, ich sei parteiisch und würde hier Stay Forever gewinnen lassen, der hat anscheinend noch nie eine Folge von unserem Quiz gehört. Also dann mal los. Diese zwei Teams werden heute gegeneinander antreten und zwar nicht irgendwo oder irgendwann, sondern jetzt hier beim Stay Forever Quiz. Die Regeln sind in der Teamausgabe etwas anders. Einem Team wird eine Frage gestellt und diese wird dann beantwortet. Ist die Antwort richtig? Gibt's einen Punkt? Ist sie falsch? Darf das andere Team antworten? Aber Achtung, eine Antwortmöglichkeit ist dann schon ausgeschlossen. Wenn Sie also keine Antwort wissen, passen Sie lieber, um dem Gegner keinen Vorteil zu geben oder setzen Sie halt alles auf eine Karte und raten. Herr Lott. Aber bitte beraten Sie sich nicht zu lang. Zwischendrin gibt's mal auch wieder besondere Fragen, die Regeln erkläre ich dann. Und ja, Joker gibt's hier heute keine. Keine Wechseljoker, keine PC-Joker und keine Amiga-Joker. Meine Herren, sind Sie bereit?
Der Herr Lehnhardt und ich wollen doch wissen, welchen wertvollen Sachpreis wir mit nach Hause nehmen dürfen.
Nee, das ist doch dieses Quiz, wo man Millionär wird am Ende,
ach, das?
Oder?
Ja, super. Oh, genau.
Was hat der Quizmaster Ihnen erzählt im Vorfeld? Das wird eine herbe Enttäuschung werden.
Oder bin ich ja falsch?
In jeder Hinsicht.
Ich nehme das Fragezeichen.
Die Million hatte keine Währung am Ende, also ist noch alles richtig. Die erste Frage für das Team Powerplayers. Thomas aus Borken fragt in einem Multimedia-Leserbrief die Redakteure der PC Player. Eure CD Player finde ich ja ganz toll, aber was muss ich tun, damit die CD nicht kaputt geht? Welchen Hinweis haben die Redakteure damals in der Beantwortung vergessen? A. Die CD nicht mit dem Locher in den Leitsordner heften. B. Die CD nicht als Getränkeuntersetzer benutzen. C. Die CD nicht als Wanddeko benutzen. Oder D. Niemals Heinrich Lehnhardt mit der CD schwer verwunden.
Das sollten wir ja eigentlich wissen.
Ja.
Das kommt mir aber alles bekannt vor. Kannst du da zuverlässig eins ausschließen? Die sind ja alle gut.
Ich kann zwei ausschließen. Wir haben die CD definitiv abgeheftet. Wir haben definitiv irgendwie als Ninja-Wurfstern irgendwas dich damit in die Brust getroffen. Das weiß ich auch noch, weil Todesszenen waren immer sehr beliebt. Getränkeuntersetzer und Wanddeko.
Eins von beiden, ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja, wir haben die CDs gebrannt im Backofen und so weiter. Ich würde jetzt spontan auf C tippen und dir überlassen, ich bin mir unsicher, das sollen doch die anderen rauskriegen.
Ich weiß schon, was wir sagen, wenn ihr daneben liegt.
Ah, richtig, das ist der Nachteil bei diesen ausführlichen, intelligenten Beratungen. Der Feind hört mit sozusagen. Okay, aber wir müssen noch, pass auf. Also Boris, der Getränkeuntersetzer, den stelle ich mir halt optisch sehr langweilig vor. Da kann ich jetzt überhaupt keine Erinnerung damit verbinden. Aber Wanddeko ja auch.
Aber andererseits 240 mal 160 Pixel im Indio-Format, da konnte man nicht viele Details erkennen damals.
Okay, dann bleiben wir bei C. Also ich bin wirklich auf der Kippe.
C. Wir loggen ein C.
Diese Antwort ist richtig.
Hey.
Jö,
unaufholbarer Vorsprung.
Ein Punkt für das Team Powerplayers. Die nächste Frage für die GameStars. Was entdecken Gunnar Geisterjäger und Chris als erstes auf der gruseligen verlassenen Raumschiff GameStar in Raumschiff GameStar Folge 11? A. Einen absolut harmlosen Plüschhasen. B. Einen absolut harmlosen Plüschteddy. C. Ein absolut harmloses Plüschlama. Oder D. Eine absolut harmlose Plüschente.
Oh Gott.
Gunnar, ich muss erst mal sagen, jetzt müssen wir beide uns ja zusammenraufen. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Tag kommt, aber ich reiche dir jetzt virtuell die Hand über diese Internetleitung. Friede für den Moment und wir gucken mal, was könnte hier die richtige Antwort sein?
Ich kann die Ente ausschließen.
Meinst du, eine Plüschente gibt's gar nicht?
Nee, warte, falsch. Ich kann das Lama ausschließen. Das Lama gab's nicht. Und ich meine, ich bin jetzt auch so offen wie Boris, das ist eigentlich ganz nett. Ich meine, der Sprecher hätte gesagt, als ich in der Szene auf dieses Alien getroffen bin, hätte gesagt, das ist ja nur ein absolut harmloser Plüschteddy. Das hätte er gesagt. Ich habe aber kein Bild mehr im Kopf dazu, wie der ausgesehen hat. Es könnte auch ein Hase gewesen sein. Christian, hast du noch irgendeine Erinnerung? Du warst doch auch dabei, oder nicht? In derselben Szene.
Ich staune gerade, weil ich müsste ja dabei gewesen sein. Ich habe aber absolut gar keine Erinnerung mehr daran. Ich wäre auch bei dir, dass es entweder Hase oder Teddy sein muss. Das hilft uns jetzt aber auch nicht weiter. Wenn ich so auf das Bauchgefühl höre, dann hätte ich gesagt, ein Plüschhase lässt eine Seite in mir klingen und Plüschteddy nicht.
Das kann auch sein.
Aber das ist natürlich sehr unzuverlässig. Das muss ja irgendein Prop sein, den Toni mitgebracht hat. Nähern wir uns doch mal von dieser Seite.
Ja.
Was würde Toni zu Hause haben? Er hat nur Jungs, ne? Das wird ja sicher ein Spielzeug von seinen Kindern gewesen sein.
Das heißt
Spielen
nichts.
Die eher mit Teddys oder mit Hasen? Das hilft uns auch nicht weiter.
Das heißt nicht, der Toni kauft auch extra noch im Sonderangebot in der Metro noch schnell einen Hasen notfalls.
Okay, also nehmen wir einen Teddy, ne? Dann bin ich bei dir. Wir nehmen den Teddy.
Ja, wir loggen mal den Teddy ein. B. Jetzt haben wir natürlich sehr offengelegt für die anderen, falls wir fehlschlagen.
Die richtige Antwort hören wir hier.
Ha! Da ist ja schon das erste gefährliche Monster. Das desintegrieren Sie es.
Aber Chef, dieser absolut harmlose Plüschteddy strahlt keinerlei psychokinetische Energie aus. Vermutlich handelt es sich dabei um einen absolut harmlosen Plüschteddy.
Wenn das mal kein Fehler war, junger Freund.
Um Gottes Willen, das ist so schlimm.
Oh. Also B war richtig, ein absolut harmloser Plüschteddy. Und da konnten sie sich nicht mehr dran erinnern, Herr Schmidt, an ihre erste Szene, ihren ersten Weg zur multimedialen Unsterblichkeit, einfach gelöscht aus dem
richtig.
Gehirn. Aber trotzdem richtig geantwortet.
Aus schierem Selbstschutz.
Und Charme.
Aber du hast es ja sogar selber gesagt. Ich dachte, das wäre der Sprecher gewesen, aber du hast es selber gesagt. Cool.
Der Sprecher. Ja. Du hast auch einiges aus deinem Gedächtnis gestrichen.
Hm. Es gab gar keinen Sprecher.
Das sind aber schon die echten Expertenfragen. Das geht ja gut los hier.
Ja, sehr gut.
Ja, habe ich hier keine Experten vor meiner Nase sitzen, oder?
Ach ja, stimmt. Sehr großzügig.
Viel interessanter wäre es gewesen, wenn wir sie umgedreht hätten, die Fragen. Und wir hätten die Multimedia-Leserbriefe beantworten müssen.
Dann sind es halt jetzt 0-0. Na und?
Zum Einstieg waren das zwei einfache Fragen für die Leute, denen diese Fragen gestellt wurden. Als nächstes eine Frage für die Powerplayers von Herrn Hardy Hessdörfer.
Servus zusammen, hier ist Hardy Hessdörfer vom Nerdwelten Podcast und der Retro Gamer. Ich habe eine Frage für euch, die selbst für mich bei der Recherche ein paar Kurven genommen hat, denn eigentlich wollte ich euch ja eine Frage aus der Frühzeit der Powerplay stellen und dann bin ich bei der 390 gelandet, weil das die erste Ausgabe war, bei der auf dem Titel nicht mehr der Vermerk das große Computer- und Videospielemagazin von Happy Computer stand, sondern die Happy Computer gestrichen wurde. Dieses Heft hat 3 Mark gekostet, ne? Keine Sorge, so leicht mache ich es euch nicht. Jetzt habe ich in diesem Magazin also ein bisschen gestöbert und dabei etwas sehr Spannendes gefunden, nämlich ein Preisausschreiben mit Quizfragen. Also ein wenig musste ich noch modifizieren, aber im Kern ist das, was jetzt gleich kommt, die Frage aus dem Heft. Es geht jetzt um die Starkiller Comics und diese Frage hat sicherlich schon damals die Powerplay-Leser ähnlich stutzig gemacht wie hoffentlich jetzt gleich euch. Die Antwortmöglichkeiten, das sei verraten, habe ich ein wenig überarbeitet. Welches Benzin tankt Trantor für seinen Flammenwerfer in der 15. Folge von Starkiller? Ist es Kia Royal Diesel, Armaretto Superverbleit, Metaxo Bleifrei oder ist es Schlimbeam Super?
Also, das ist ja auch eine sehr schöne Frage. Und da springt mich ein Begriff ja sofort an. Boris, wir haben das ja zusammen getextet. Würdest du auch bei Metaxo bleifrei sofort reagieren?
Also ich könnte jetzt 3 Meter gehen, da steht das Buch, da könnte ich nachgucken. Aber absolut, es ist C. Es ist C.
Es ist C, Metaxo bleifrei. Ja, sind wir uns beide sicher.
Das ist richtig. Hier noch die Antwort von Herrn Hessdörfer.
Wenn man damals diese Powerplay gelesen hat und an dem Preisausschreiben teilnehmen wollte, dann musste man zur Beantwortung dieser Frage im Bestfall die Ausgabe 689 gelesen haben, denn in diesem Heft findet sich der passende Comic mit der Lösung. Kier Royal ist zwar eine wunderbare Serie von Helmut Dietl, hat mit der Lösung aber genauso wenig zu tun wie Schlimm Beam. Den richtigen Wink gibt das Blei. Allerdings war verbleites Benzin ja ab 1988 in Deutschland verboten. Die richtige Lösung lautet daher, Trantor tankt Metaxo bleifrei. Glückwunsch, wenn ihr das gewusst habt. Ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß bei eurem Quiz.
Zur nächsten Frage für die GameStars von Johannes Dubois. Was kommt an 4. Stelle in dieser Aufzählung? Theme Park Earth Siege 2 Civilization kommt als nächstes. A. Monkey Island, B. Warhammer Dark Omen, C. XCOM oder D. Lords of Magic.
What the fuck? Gunnar, hast du irgendeine Ahnung, wovon hier die Rede ist?
Überhaupt nicht, nicht mal ansatzweise. Das sind ja keine Folgen von uns, weil Earth Siege 2 haben wir keine Folge gemacht.
Ja genau, was macht denn Earth Siege 2 überhaupt hier in dieser Aufzählung?
Entweder ist das was GameStar-mäßiges.
Ach, das sind die Vollversionen der GameStar. Das ging doch mit Theme Park los in der ersten Ausgabe.
Und Earth Siege war eine Vollversion?
Das muss es sein, weil Theme Park war die erste Vollversion auf der GameStar Erstausgabe. Dann werden die anderen beiden werden dann auch Vollversionen sein. Und dann ist die Frage, was war die 4.
Naja, in der Ausgabe 1 kam Monkey Island.
Als Vollversion?
Ja, als Covergeschichte. Aber war nicht das die Covergeschichte zu Teil 3 und die Vollversion zu Teil 1?
Das... Ich kann mich nicht erinnern, dass die GameStar die Vollversion zum ersten Monkey Island drauf gehabt hätte. Aha. Das ist ja auch deutlich das älteste hier in der Aufzählung. Ja, wobei Civilization ist auch ganz schön alt. Ich hätte jetzt eigentlich spontan gesagt, das müsste Lords of Magic sein. Weil das war zu dem Zeitpunkt, wo die GameStar rauskam, vollversionsreif. Oder? Oder war es XCOM?
Ah, Mann. XCOM könnte es auch gewesen sein. Aber also Dark Omen war es auf jeden Fall nicht.
War nicht XCOM mal eine Vollversion auf einer CD-Player? Da feixen jetzt bestimmt Boris und Heinrich gerade.
Ich kann mich an keine Vollversion erinnern. Also da wird nicht so viel gefeixt, keine Sorge.
Da werden nur die Katzen gestreichelt auf euren Schößen. Warhammer ist zu neu, ne? Das kann doch nicht.
Ja, Warhammer war es auch nicht.
97, 98 sind wir hier, das kann es nicht gewesen sein. Und Lords of Magic, ich erinnere mich, dass ich das gespielt habe, als ich bei der GameStar angefangen habe im Mai 98. Und da war es aber schon eine Weile draußen. Und XCOM und Monkey Island sind deutlich älter.
Also den Sinn der Frage haben Sie auf jeden Fall verstanden. Das ist schon mal schön, dass Sie da drauf gekommen sind. Aber jetzt brauche ich dann auch eine Antwort.
Christian, ich sage, es ist Monkey Island.
Das glaube ich nicht.
Das war doch so passend mit Monkey Island 3 und Monkey Island.
Bist du sicher, dass die 1 die Monkey Island 3 Geschichte war?
Ja, das auf jeden Fall. Also 10, 11, 12 waren ja im 97, das sind diese ersten drei dann. Mhm. Und die 4. Ausgabe, die GameStar gemacht hat, war die Monkey Island 3 Ausgabe. Und da muss das drauf gewesen sein, alles andere ist blöd.
Okay, ich sag noch mal kurz, eine Sache werfe ich noch in den Raum. Monkey Island, Dark Omen und XCOM sind alles Titel, auf die kommt man, wenn man sich so eine Frage ausdenkt. Aber wie kommt Johannes auf Lords of Magic? Was macht denn das da in der Liste?
Ja, weil das die Vollversion der nächsten Ausgabe war oder des nächsten Jahres oder was weiß ich.
Okay, das könnte natürlich sein.
Ist auch so eine typische Vollversion.
Dann nehmen wir Monkey Island.
Als 4. Vollversion der GameStar in der Ausgabe 1 1998, Titelthema Monkey Island 3, war tatsächlich Monkey Island 1 bzw. The Secret of Monkey Island. A ist richtig, der Punktestand Team GameStars 2, Team Power Players auch 2.
Gratulation.
Das war ja mal exzellent zusammengearbeitet, weil ich hätte das mit den Vollversionen never ever jemals rausgefunden ohne Christian.
Und ich hätte nie im Leben Monkey Island genommen. Ja, haben wir gut gemacht.
Kein Chefredakteur der Welt macht als 4. Titel schon wieder Echtzeitstrategie. Ich meine, allein deswegen ergibt sich's doch schon fast.
Auch ein guter Punkt. Stimmt.
Auch ein guter Punkt, wirklich, ja.
So, dann kommen wir mal zu einer lustigen Runde Tabu, Trademark. Ein Kandidat bekommt 5 Spiele und dazu jeweils 5 Wörter, die nicht genannt werden dürfen. Eine Minute Zeit hat man nun, seinem Teamkollegen die 5 Spiele zu erklären. Das Ganze machen wir dieses Mal nur einmal und sie dürfen sich jetzt beide aussuchen, beide Teams, wer von ihnen der Frager ist und wer der Beantworter. Bitte besprechen Sie sich, Team Powerplayers.
Ach je, was ist denn weniger fordernd?
Raten ist weniger fordernd, weil der andere sitzt da und rudert mit den Armen in der Luft und versucht verzweifelt den Spielregeln zu folgen und der andere muss einfach nur irgendwelche Spielenamen sagen.
Guter Punkt.
Weil der darf ja sagen, was man will.
Du hast die Wahl, Boris, du hast das eh schon besser verinnerlicht, was man da eigentlich tut, sehr gut.
Ich probiere mein Glück. Also ich versuche Heinrich versteckte Hinweise zu geben und zu schauen, wie weit ich die Spielregeln verbiegen kann.
Also dazu übrigens, es ist nicht erlaubt, Spieltitel zu übersetzen. Es ist nicht erlaubt, Teile des Spieltitels in die Wörter zu nehmen. Beispiel Age of Empires. Ich darf nicht sagen, das Zeitalter der Imperien oder das Zeitalter oder sonst irgendwas. Und Monkey Island ist auch nichts mit Affe und Insel. Das waren die Fragen vom letzten Mal.
Ich habe eine Frage zu den Fragen vom letzten Mal. Da kam Mario 64 vor.
Ja.
Hätte man sagen dürfen, ein Nintendo-Spiel auf dem N64? Oder ist das wegen der 64-Doppelung falsch?
Das ist falsch, weil es Teil des Titels ist. Aber man hätte ja sagen können, ein Mario-Spiel auf einer modernen Nintendo-Konsole mit einer Zahl hinten dran oder sowas.
Switch 2. Ja.
Ja.
Gute Frage, ja.
Okay, alles gut.
Also, das Team mit den meisten richtigen Begriffen bekommt einen Punkt. Es gibt jetzt also nicht 5 Punkte bei 5 richtigen Begriffen, ja, sondern halt das Team, was am meisten richtig beantwortet hat, bekommt den Punkt. Also, und liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, da Sie die verbotenen Worte auch nicht sehen können, können Sie jetzt auch natürlich mitraten. Herr Schneider-Jone, sind Sie bereit? Und Herr Lehnert natürlich auch.
Ja, ich stelle mir nochmal sicherheitshalber eine Uhr, damit ich weiß, wie viel Zeit ich habe. Wir wollen das ja doch richtig professionell machen.
Du ein Profi, ey.
Ja, ja.
Das muss richtig stressen, wenn die Sekunden runtergehen. Genau.
No pressure.
Ich werde auch 10 Sekunden vor Schluss laut piep, piep, piep sagen. Also, auf die Plätze, fertig und los.
Okay, Weltkrieg, danach, alles kaputt, Leute laufen durch die Gegend, bringen sich um, Rollenspiel.
Wasteland.
Ja, nein. Softdrinks spielen eine Rolle.
Okay. Die bringen sich aber nicht wegen den Softdrinks um. Machen wir weiter.
Okay. Multiplayer, Epic, läuft auch ohne 3D-Beschleuniger noch. Machen wir das andere. Boris Schneider-Jone, großer Durchbruch, Nebenerwerb.
Murder on the Mississippi?
Ja. Bing, richtig, nächstes.
Ganz viele Raster-Interrupts, König einer frühen Konsole, Tarzan.
Raster-Interrupts,
okay, Tarzan. Bleib bei Tarzan. Was fällt dir bei Tarzan ein? Okay, oder?
Chain.
Und stopp. Es waren die Spiele Fallout als erstes, dann Unreal Tournament, Murder on the Mississippi war richtig, dann wurde gerade nach Pitfall gefragt und das letzte Spiel wäre The Bard's Tale gewesen, das kam gar nicht mehr vor.
Ach, das ist der Softdrink. Wobei, also Wasteland und Fallout ist ja eigentlich dasselbe.
Ja, da hätte, der Herr Schneider-Jone einfach sagen können, nein, ein späteres Spiel, so ähnlich. Oder irgendwas in dieser Art, ne? Also
es ja, ist, der Quizmaster macht sich's immer einfach nachher. Das hätte der da sagen können. Jetzt wollen wir doch mal die beiden anderen Herren hören, die ja monatlich miteinander reden, im Gegensatz zu Heinrich und mir.
Ich bin gerade total entspannt, weil ich sag mal, über den einen Punkt werden wir schon drüber kommen, ne, Gunnar?
Ja, schaffen wir bestimmt. Darf ich die Fragen stellen, Christian?
Oh, ich wollte eigentlich gerade die Hand heben, aber jetzt warst du schneller. Also von mir aus darfst du gerne.
Ich glaube, unseren spezifischen Fähigkeiten ist das besser, wenn ich die Fragen stelle und du die Antworten gibst.
Komisch, genau das Gleiche wollte ich auch gerade sagen.
Weil deine Verarbeitungsgeschwindigkeit beim Raten besser ist, glaube ich.
So, dann werde ich jetzt mal hier, damit das mal gleichzeitig abläuft, dem Herrn Lehnhardt und dem Herrn Schneider-Jones schon mal zeigen, worum es jetzt hier geht. Und der Halott macht sich bereit. Die Zeit läuft jetzt.
1, oh Gott, ein Bullfrog-Spiel, ein ganz frühes.
Theme Park Syndicate, Populous.
Ja, Populous. Wenn du gerade dieses Parkspiel genannt hast, mit demselben Begriff gibt es noch mehr Spiele am Anfang.
Theme Hospital.
Ja. Ein Adventure von dieser Firma, die alle in Deutschland so mögen, das Beste.
In die vier, in der Johnson Fate of Atlantis oder
genau,
der
Stop, Tentacles. Das war's schon. Amiga-Spiel haben wir schon in der Folge zugemacht. Duellspiel mit lauter verschiedenen Waffen und kleinen Kriechtieren.
Worms.
Genau. Und jetzt noch ein Spiel von dieser Spieleschmiede, die alle gut fanden, aber diesmal hat es was mit Zukunft zu tun und Vergangenheit.
Day of the Tentacle.
Ja.
Und die Zeit ist vorbei.
Hey, gut erklärt, Gunnar. Klatsch ab.
Das war ja. Also, ich habe natürlich hier, ich habe eine Ausrede. Ich hatte geistig nicht voll verinnerlicht, dass man da ja so einfach so mal Begriffe raussprudeln kann. Und ich habe immer verzweifelt versucht, die eine richtige Antwort zu finden. Das erklärt alles.
Man lernt hier viel fürs Leben, Herr Lehnhardt.
Es ist nie zu spät.
Die nächste Tabu-Runde, da werden Sie mit Ihren Fähigkeiten begeistern. Jetzt haben Sie auch begeistert, aber leider nicht gewonnen, denn die meisten Fragen hatte das Team GameStars richtig. Dafür einen Punkt fürs Team GameStars. Es steht Team GameStars 3. Die Powerplayers haben 2.
Jetzt haben wir sie.
Das kann man aufholen.
Jetzt spielen wir nur noch auf Halten.
Nachspielzeit.
Die nächste Frage für das Team GameStars. Welches Heldenduo lässt sich in Heroes of Might and Magic 3 tatsächlich anheuern? A. Gunnar und Christian, B. Fabian und Boris, C. Gunnar und Heinrich oder D. Christian und Fabian?
Was?
Das ist jetzt nicht sonderlich hilfreich, aber vor ein paar Wochen ist ja Might and Magic The Olden Era in Steam im Early Access live gegangen und das habe ich gespielt und da heißt der Protagonist Gunnar.
Ja, das ist ja auch ein sehr schöner Name.
Ja, also ich will nur sagen, es gibt einen modernen Präzedenzfall dafür. Wer weiß, ob die das nicht aus dem Original entlehnt haben. Andererseits könnte natürlich auch sein, dass gerade deswegen dann kein Gunnar im Original drin ist. Ich würde mich sehr wundern, wenn es einen Fabian gäbe.
Das glaube ich auch nicht.
Das ist ja immer noch ein amerikanisches Spiel.
Also Gunnar und Christian kommt mir auch falsch vor. Das hätten uns doch schon 1000 Leute aufs Brot geschmiert.
Mhm.
Das kann doch nicht sein, dass ich das nicht weiß. Und Fabian und Boris und Christian und Fabian passt auch nicht. Gunnar und Heinrich klingt schon am logischsten, weil das beides
klingt
so,
logisch, ne?
So ja. Coole Fantasy-Namen sind, nicht wie die anderen. In welchem Spiel möchte man nicht den Helden Heinrich nennen? Vielleicht nur in Darklands, aber egal. Ich würde C sagen, aber ich habe auch natürlich nur geraten, Christian, weißt du?
Wir können hier, glaube ich, auch nicht mehr als raten, aber ich pflichte dir bei. Das klingt für mich auch nach der logischsten Wahl. Gunnar und Heinrich.
Diese Antwort ist falsch.
Hui!
Das Team Powerplayers hat jetzt eine Chance.
Aber jetzt, ich wollte ja schon sagen, Heinrich ist ein dermaßen völlig aus allen Moden gekommener Name seit Jahrzehnten. Ich habe da als Kind immer sehr drunter gelitten. Ich war der einzige Heinrich weit und breit. Unmöglich, dass er, also gut, naja gut, jetzt könnte man wieder sagen, Kingdom Come, der Henry. Okay, aber, also wir haben jetzt quasi, wir können jetzt so einmal schießen und können dabei nichts verlieren, oder?
Genau.
Ja, wenn ich was einwerfen darf.
Aber ja doch.
Das Problem ist, dass ich mit dem Ausschlussverfahren auch A, B und D ausgeschlossen hatte, weil ich dachte, ein amerikanisches Spiel, auch damals schon, trittfest wird keinen Charakter Christian nennen, so ohne weiteres im Fantasy-Setting. Und einen Boris kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ach so.
Jetzt bin ich dabei und sage weiterhin, der Christian, wenn es darum geht, um die US-Fassung des Spiels und nicht um irgendeine deutsche Version, den hätten sie wahrscheinlich nicht genommen und dann wäre es B. Aber das ist jetzt meine Herleitung aus dem Nichts. Weil eigentlich hätte ich C genommen.
Guter Punkt.
Das ist interessant, weil ich hätte jetzt gesagt, also auch so aus dem Blickwinkel englischsprachig, was sind denn die Namen, die den Leuten da eher einfallen? Und Fabian und Christian nach dem Motto, sie wollen es ja auch mittelalterlich klingen lassen. Interessant, ja. Aber warum nicht Fabian und Boris? Kann ich mich auch damit anfreunden.
Und nicht, weil es Boris ist, aber Christian kann ich... Wäre seltsam, wenn das drin ist in einem amerikanischen Fantasy-Spiel. Aber wer weiß.
Okay, also das heißt, wir neigen zu B.
Ich zumindest. Du darfst gern overrulen.
Ich rate so vor mich hin und weiß von nichts. Also der Christian kommt auch doppelt vor. Ja, der Fabian auch. Ja. Aber gut, okay. Dann schließen wir uns hier zusammen und sagen B.
Das ist leider auch falsch. Oh. Tatsächlich ist die richtige Antwort A. Einen Sir Christian, der gehört zur Rasse Menschen, die als finale Einheit auch Engel haben, deswegen vom Thema ja doch vielleicht etwas passend. Klasse Ritter, und dann gibt es natürlich noch den Gunnar, den Overlord der Minotauren.
Das Traumpaar, also doch.
Guckt, in dem neuen Spiel ist der Gunnar auch ein Minotaurus.
Ja.
Haben wir bei 50-50 Chance doch das Falsche gewählt. Mist.
So, die nächste Frage für die Powerplayers. Die beiden Magier Penn und Teller gaben ihren Namen und Gesichter für eine Videospielumsetzung her. Leider wurde das bereits fertige Spiel nie veröffentlicht. Wie heißt das Spiel? A. Is This Your Card? The Penn and Teller Experience. B. Penn and Teller Card. C. Penn and Teller's Smoke and Mirrors. Oder D. Penn and Teller and the Mystery of the Forgotten Grotto.
Ah, das Heinrich?
Das weiß Boris natürlich.
Darf ich kurz? Also ich könnte jetzt sehr viel erzählen, weil ich bin Deutschlands größter lebender Penn und Teller-Fan. Ich war dreimal in der Schule in Las Vegas. Ich habe an der Wand eine von Penn und Teller autografierte Kreuz-3-Spielkarte. Und wer die beiden kennt, weiß, warum es eine Kreuz-3 sein muss. Es ist natürlich für Dreamcast Smoke and Mirrors, und das ist auch deswegen bekannt, weil da ist dieses Busfahrspiel drin, wo man 8 oder 12 Stunden lang einen Bus durch die Wüste von Arizona steuern muss. Schnurgerade, es passiert nichts, und im Rahmen von Wohltätigkeitsveranstaltungen von Penn & Teller wird das jährlich in Las Vegas von Leuten gespielt. Die machen also quasi nichts. Sie müssen nur aufpassen, dass sie nicht ab und zu ein Hindernis überfahren. Sonst passiert in diesem Spiel nichts und muss es halt so und so viele Stunden lang machen. Aber es ist C. Penn & Teller Smoke and Mirrors. Das weiß ich sehr genau.
Okay, das wollen wir jetzt nicht ausdiskutieren, sehe ich das richtig? Also
nein, und ich habe die Frage auch nicht eingeschickt. Also ich dachte gerade, wer hat so wenig Hintergrundwissen über mich, dass er mir diese Frage gibt?
Weiß ich nicht, okay. Boris, ist das nicht gekauft. Ist das nicht ein Spiel für Sega-CD?
Sega-CD, nicht Dreamcast, du hast recht, ja.
Ah, okay, ja gut.
Das war aber auch der einzige Fehler in der Begründung. Es ist tatsächlich richtig, C, Penn & Teller's Smoke and Mirrors. Herr Schneider-Jone hat recht. Ein Punkt für die Powerplayers. Hm.
Hätte ich auch gewusst.
Hätte ich auch gewusst. Ich glaube, es hätte jeder außer Heinrich hier in der Runde.
Also ich stelle mir gerade Penn und Teller-Card vor, je länger ich drüber nachdenke. Also mit dem Koop-Modus, das wär's doch.
Die nächste Frage für die GameStars. Die japanische Arcade- und Konsolenversion des Spiels Marvel Super Heroes vs. Street Fighter 1997 hatte den Charakter Norimaru, den es im Rest der Welt in diesem Spiel nicht gab und der gar nichts mit Capcom oder Marvel zu tun hatte. Wer ist Norimaru? A. Ein japanisches Gericht. B. Ein japanischer Comedian. C. Ein japanischer Politiker. Oder D. Ein japanischer Wrestler. Wer war eine Figur in dem Spiel Marvel Super Heroes vs. Street Fighter und wurde nicht in den Rest der Welt portiert?
Das ist ja eine absurde, absurde Frage.
Ja.
Christian, kannst du mir irgendwie helfen? Oder ist das nicht deine Frage?
Ich wüsste nicht, wie ein japanisches Gericht.
Ja, das ist es nicht.
Als Charakter darin vorkommen soll. Ja. Street Fighter und Marvel Super Heroes ist ja jetzt kein super albernes Spiel, aber die Japaner sind ja total Wrestling fixiert. Wir hatten das ja neulich in unserer Wrestling-Folge erst, dass die ganzen westlichen Spiele ja auf japanischen Engines basieren im Ursprung. Also die haben da eine sehr lebendige Wrestling-Szene, nur die japanischen Wrestler kennen natürlich im Westen keiner, was auch gut erklären würde, warum sie den dann nie aus Japan rausgebracht haben. Und ein Wrestler würde meiner Meinung nach auch gut in so ein Prügelspiel passen. Deswegen, wenn ich es frei entscheiden müsste, dann wäre ich bei D.
Nee, die ist es nicht, Christian. Das mit dem Wrestler, das verstehe ich.
Was? Das wüsstest du? Okay.
Wir haben ja schon eine Street Fighter-Folge gemacht, so ist ja nicht.
Ich wusste noch nicht mal, dass es das Spiel gab, dieses Crossover. Von daher, ich kann da nicht weiterhelfen. Wenn du das ausschließt, den Wrestler, dann bist du auf dich allein gestellt, für dich.
Also ich würde das Gericht ausschließen und den Wrestler ausschließen. Das ist auch so offensichtlich, dass der da reinpasst. Warum soll man denn den da rausnehmen? Das ist ein Politiker oder ein Comedian. Und zwar, das war auch irgendwas, der heißt doch gar nicht so. Das ist nicht so, dass der einfach Otto heißt und dann gibt es einen Otto-Comedian dazu oder so, sondern es ist irgendwie eine Abwandlung seines Namens.
Also wenn das ein Politiker ist, dann müsste es ja eine Karikatur sein, oder? Also wenn und Comedian könnte man da schon reinnehmen, wenn es halt einfach ein Cameo ist oder ein Gag oder sowas.
Oder ein Plug, ne? In Japan nimmt man die Politik ja so ernst, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Comedian und dann war es ein lustiger Gag. Das passt schon am ehesten. Oder du hast recht und es war ein Wrestler, aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, es ist ein Comedian und wenn ich falsch liege, dann weiß ich auch nicht, Christian. Muss ich zu Kreuze kriechen?
Ich bin schon sehr beim Wrestler, aber das ist, ich möchte mal zwischendurch sagen, dass wir die viel, 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 viel schwierigeren Fragen bekommen bisher. Na, es hätte bisher ganz gut funktioniert, wenn ich mich deiner Antwort angeschlossen habe. Also komm dann, lass uns den Comedian nehmen.
Ja, lass den Comedian nehmen. B.
B.
Norimaro ist ein spielbarer Charakter in diesem Spiel, exklusiv nur in Japan. Und es ist die Persona des Comedians Noritake Kinashi, der in seiner Show live die Entwicklung des Spiels begleitete und wie er als Charakter dort eingefügt wird. Herzlichen Glückwunsch an Sie beide. Sie haben recht.
Da hätte ich blind auf den Wrestler getippt, aber siehst du mal, Glück gehabt.
Da hätte ich dich aber eingeholt. Da hätte ich auch gesagt, das muss ein Comedian sein.
Ist doch der Honeypot der Wrestler, oder? Das ist das die offensichtlich falsche Antwort, dachte ich.
Der Honeypot ist das japanische Gericht, das man sich denkt, ist da irgendwie so ein grüner, schleimiger Kubus, der so heißt oder so.
Das ist so ein fliegendes Auge, genau.
Norimaro ist meine Lieblingsspeise.
Die nächste Frage für die Powerplayers. Wir haben ja schon mal in einem anderen Quiz nach dem ersten EA-FIFA-Spiel mit einer Jahreszahl im Titel gefragt. Was war denn das erste EA-NHL-Spiel mit einer Jahreszahl im Titel? Ist das A, NHL Hockey 91, B, NHLPA Hockey 93, C, NHL 94 oder D, NHL 98?
Ah, ja, da hat jemand an mich gedacht, aber ist gar nicht so leicht. Boris, willst du auch mitreden? Ja, schon.
Ich wüsste was, aber ich lasse dir den Vortritt.
Also ich glaube, wir können beide A ausschließen,
Sie.
Weil das ist zu früh. Wir können D ausschließen, es ist viel zu spät.
Sie.
Und das Spannende ist jetzt, war es 93 oder war es 94?
Also, ich kenne die Geschichte, die hatten doch erst die NHLPA-Lizenz und dann die NHL-Lizenz, aber die hat EA erst später bekommen.
Ja, ja, also es gab definitiv ein NHLPA-Hockey. War das nicht irgendeine Super Nintendo-Version?
Ja, ja. Und das gab's in einem Jahr und da gab's keine Jahreszahl und das Jahr drauf gab's dann oder direkt im Anschluss gab's ein NHL-Hockey. Und ich bin mir relativ sicher, es gab keine zwei NHLPA-Hockeys, was bedeutet, du brauchst auch keine Jahreszahl dafür, weil das gibt's nur ein einziges Mal. Und damit wäre es CNHL 94 eigentlich. Das klingt logisch.
Ich glaube, pass auf, 94, war das nicht das erste dann, was auf dem PC auch kam, aber es war vorher auf Konsole. Und ich hänge sehr an NHLPA.
Okay.
Weil, also, das gab's mal als Titel, das war eine ganz bestimmte Version. Und ich glaube, wir sind fast ein bisschen spät mit 94. Also ich würde deswegen zu B neigen.
Bei Hockey hat immer der Kanadier recht.
Dann bleibt's bei B.
Der Kanadier hat tatsächlich recht. Es ist B, NHLPA Hockey 93 für das Super Nintendo.
Ah, exzellent.
Das waren auch Sportspiele. Ha, richtiges Preis.
Was ist denn der Unterschied zwischen NHL und NHLPA eigentlich?
Das eine ist die Players Association, das heißt, da hatte EA die Lizenz für alle Spieler, aber nicht für die Liga.
Ah.
Das heißt, die Spieler durften auftreten, aber in fiktiven Stadtvereinen, die nicht die richtigen Vereinslogos hatten. Und dann kam NHL.
Ist wie beim Fußball die Lizenzen von FIFA und FIFPro.
Soll keiner sagen, man lernt nicht was hier beim Quiz. Vielen Dank.
Aber jetzt hatten wir eine Penn & Teller-Frage für Boris und eine NHL-Frage für Heinrich. Ich verstehe schon, wie das hier läuft. Für wen war denn die Street Fighter-Frage von uns beiden gedacht?
Für den Marketing-Experten Gunnar Lott.
Ich sehe schon.
Ich sag mal, für mich war eine Konsolenfrage sicher nicht gedacht, oder?
Die nächste Frage kommt vom Stay Forever Grafiker und Mitarbeiter Paul für die GameStars natürlich.
Wie wir ja alle wissen, zeigt das Teamfoto der GameStar immer ein Gruppenbild der Redaktion, also zumindest all derer, die gerade in dem Moment irgendwie greifbar waren. Wenn wir jetzt mal alle Ausgaben des Jahres 98 zusammenrechnen, wer tauchte denn am wenigsten auf diesen Teamfotos auf? Sind das A, Toni und Gunnar, B, Rüdiger und Jörg Spormann, C, Christian und Gunnar oder D, Jörg Spormann und Christian?
Okay, Christian.
Da geht es jetzt in erster Linie um die Frage, wann haben die Leute denn angefangen?
Ja.
Oder wie verfügbar waren sie für Teamfotos? Toni war ja nicht festes Mitglied der Redaktion.
Und wurde auch nicht fotografiert. Oder doch, manchmal schon.
Ich frage mich gerade, war der überhaupt jemals drauf auf Teamfotos, der Toni?
Ja, ganz früh war er drauf.
Okay.
Später nicht mehr. Später hat er auch die Fotos gemacht teilweise, bevor dann der CVD die gemacht hat. Der Uwe, aber das sind ja immer Kombinationen, das ist ein bisschen komisch. Ich würde mal sagen, also Jörg Spormann kam doch erst nach uns.
Jörg Spormann kam nach uns und ich kam ja wie gesagt erst im Mai 98 und war auf den Teamfotos der nächsten Ausgaben, also der 7, 8, 9 noch nicht drauf, weil die waren schon gemacht. Die wurden ja immer nur einmal im Quartal gemacht. Also bis die nächste Runde Teamfotos kam, wo ich überhaupt die Chance hatte drauf zu sein, waren es schon die Sommer- oder Herbstausgaben. Deswegen hätte ich zu D tendiert.
Würde ich auch denken. Ich könnte ein bisschen öfter drauf gewesen sein, weil ich ein bisschen früher da war. Und Rüdiger und Jörg Spormann ist ja eine völlig falsche Kombi, weil Rüdiger war sicher auf jedem Foto drauf im Jahr 98. Und Toni kann ja auch nicht sein. Also
ja, ist halt nur die Frage, ob Toni überhaupt drauf war. Aber ich glaube, gerade am Anfang schon, weil da ging es ja noch darum, dass das Team möglichst groß aussieht.
Ja, aber ich war ja bestimmt 5-mal drauf, würde ich jetzt denken, in den 8 Ausgaben oder so, in denen ich beteiligt war. Und das ist sicherlich mehr als Jörg Spormann. Würde ich denken.
Ja, aber wie gesagt, das gilt ja immer für 3 Fotos gleich, weil sie nur quartalsweise gemacht wurden. Also wenn da jemand gefehlt hat, weil Urlaub oder krank oder sowas, dann ist er halt gleich auf 3 Fotos nicht drauf.
Diese Kombinationen machen mich ganz kirre.
Ja, und warum müssen hier überhaupt Leute zusammengerechnet werden? Der Paul, was macht der da? Trotzdem, ich würde D sagen.
Dieses zusammengerechnet, heißt das deine Fotos und die von Spormann zusammengerechnet? Oder heißt das, man berechnet die Ausgaben alle zusammen und dann haben 2 Leute halt nur 4 Auftritte und das sind Spormann und Christian und jemand, der 5 hat, ist im nächsten Bracket? Weißt du, was ich meine?
Nein. Aber ja, die Regeln sind unklar, wir können die Frage nicht beantworten. Quizmaster, nächste Frage bitte.
Also passen Sie?
Nein, wir raten Nein. jetzt, wir raten D.
Ja, wir raten D, genau.
Die Antwort hören wir hier.
Die Antwort ist D, Jörg Spormann und Christian. Die beiden schaffen es tatsächlich nur auf ein Teamfoto, das ist die Ausgabe 1298. Christian war zwar laut Impressum schon seit der 898 dabei, durfte aber scheinbar erst hier mit aufs Foto. Gunnar war 3-mal insgesamt mit drauf, Toni nur 4-mal in den ersten 4 Ausgaben, danach dann nicht mehr. Und Rüdiger war natürlich eine Quatschantwort, der war ab der 298 auf jedem Teamfoto mit drauf. Alle anderen sowieso, Martin, Jörg und wer alles noch so mit dabei war. Richtige Antwort also D, Jörg Spormann und Christian.
Der Zwischenstand, das Team GameStars hat 5 Punkte und die Powerplayers haben 4. Kommen wir als nächstes zum Soundbattle. Ich werde 4 Sounds abspielen und jeder von Ihnen 4 schreibt mir verdeckt, aus welchem Spiel der Sound ist. Das Ganze wird später nochmal wiederholt und das Team, was am Ende vom Quiz am meisten Spiele richtig gewusst hat oder erraten hat, bekommt dann 2 Punkte. Bei Gleichstand kriegt jedes Team 1 Punkt. Und sie haben ja pro Team und pro Sound 2 Chancen, weil sie ja 2er-Teams sind und jeder seinen Vorschlag separat schreiben darf. Also, wenn sie richtig liegen, haben sie dann quasi 2 richtige Sounds, die am Ende in die Wertung einfließen. Also, dann gucken wir doch mal. Fangen wir mal an mit dem ersten Sound und Sie schreiben mir, was das für ein Spiel sein könnte.
Da. Da.
So, dann doch mal Ihre Antworten, Herr Schneider-Johne. Was ist es denn für ein Spiel?
Russisch, Command & Conquer Red Alert. Was anderes kenne ich nicht.
Das war bei mir 100% genau derselbe Gedankengang.
Ja, es ist auch genau der richtige Gedankengang. Den hatte auch Herr Schmidt.
Und bitte sag Herr Lott auch.
Herr Lott nicht.
Nein.
Leider Nein. nicht. 2-1 für...
Es ist hoffnungslos.
Heinrich, wir drehen das noch.
Der nächste Sound.
Mandatum.
Ach je.
Mandatum.
Darf ich Gunnar Tipps geben?
Eigentlich nicht, oder?
Das sind ja Tipps, die anderen dann auch hören. Aber auf der anderen Seite, ich würde mal sagen, nee.
Gunnar, ich glaube an dich. Ich weiß, dass du das Spiel gespielt hast. Ich drücke hier ganz fest die Daumen.
Halt, in diesem Satz kamen Buchstaben vor, die auch in dem Spiel vorkommen. Ich möchte bitte, dass jetzt das Reden eingestellt wird.
Ich habe null Peilung. Ich schreibe jetzt mal irgendwas Japanisches. Nein, was schreibe ich denn?
Was haben Sie denn geschrieben, Herr Lehnhardt?
Street Fighter 2.
Das ist falsch.
Klar.
Dieselbe Antwort. Wollte Herr Lott auch schreiben, hat aber auch keine Ahnung geschrieben. Ist aber auch falsch. Herr Schmidt, Sie haben die Sims geschrieben. Das ist nah dran, aber leider auch falsch. Ah. Und Herr Schneider-Johne, Ihre Antwort ist, die richtige Antwort ist B oder Riddle of Master Lu. Das ist leider auch falsch. Und ich möchte bitte nur eine Antwort, nicht zwei. Sie haben alle nicht recht.
Was ist es denn, wenn es nicht Sims ist?
Der Sound ist eine Dorfbewohnerin aus Age of Empires 2.
Ja, das ist das Sims für Männer.
Aber ich habe das wirklich gespielt, Christian. Du hast recht gehabt, magischerweise.
Die hättest du doch mit Vornamen erkennen können.
Ah.
Und der dritte Sound.
I don't wanna do this.
Ach du Schande.
I don't wanna do this.
Nein, das war gerade der Sound, den wir eingespielt haben. Das war nicht Herr Lott, der das gerade gesagt hat.
Es klang aber täuschend ähnlich.
Ich rate jetzt auch mal wieder. Das ist ja nicht peinlich. Man muss es ja nicht verlesen, wenn es völlig daneben ist.
Doch, doch, das macht er bestimmt. Ich kenne den.
Okay.
Gut, Herr Lehnhardt, weil Sie auch immer der Letzte sind, der tippt. An was erinnert Sie dieser Sound?
Ich weiß nicht, der hat sowas Selbstbewusstes. Und da dachte ich irgendwas mit Duke Nukem, aber das habe ich auch lange nicht mehr gespielt. Wahrscheinlich eher nicht.
Herr Schneider-Johne.
Ist das Hoagie aus Day of the Tentacle?
Nein.
Schade.
Aber guter Tipp.
Es ist ein Peasant aus Warcraft 2 und das haben sowohl Herr Schmidt als auch Herr Lott geschrieben.
Nein, nicht wirklich. Du hast die richtige Antwort.
Ein schwerer Schlag.
Echtzeitstrategie halt.
Ja, das war ja Warcraft 2. Ja, genau.
Es fällt auf, ja. Kommt jetzt sehr häufig.
Stay Forever zieht vorbei. Und dann der vierte Sound. Bitte sehr.
Feindliche Infanterie gesichtet.
Ist das wieder so eins von diesen kriegerischen Echtzeitstrategiespielen? Eieiei. Dann noch eine deutsche Version, wer weiß denn sowas?
Feindliche Infanterie gesichtet.
So bestimmt irgendein so ein C64-Klassiker.
Was? Never.
Was?
Ja, ne, das klingt doch genau wie C64-Sprachausgabe.
Ach so, ja, natürlich, ja, wahrscheinlich.
Was wird denn das sein? Ach, das habe ich bestimmt gespielt, aber... Also deutsche Sprachausgabe in vernünftiger technischer Qualität, das kann ja nicht so alt sein.
Das ist aus Elden Ring.
Okay, dann sage ich mal, okay, ich schreibe mal irgendwas Deutsches, so.
So, es ist nicht Battle-Isle 2, Herr Lehnhardt, es ist nicht Kosaks, Herr Schneider-Johne, es ist nicht Dune 2000, Herr Schmidt, und es ist leider auch nicht C&C2, Herr Lott, es ist Company of Heroes.
Hey.
Damit endet der erste Sound-Battle, die Führung haben die GameStars.
Dank dir, Gunnar, ja. Du hast es gerettet für uns. Also, dass der Tag noch kommt, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, mit diesen ganzen kriegerischen Spielen, da hat die Jugend irgendwie einen Vorteil, ich weiß auch nicht.
So, die nächste Frage jetzt für die Powerplayers von Herrn Paul Schmidt.
Wenn wir an das Wertungsspektrum der Powerplay denken, dann denken wir natürlich alle an die berühmten Bildchen der Redakteure, die in Abstufungen von Spitzenklasse bis runter nach miserabel ihre Meinung zu dem jeweiligen Spiel kundtaten. Wenn wir uns die Erstausgabe bis einschließlich der 289 anschauen, also der letzten Ausgabe, in der Boris auch mit dabei war, wer aus der Redaktion war denn der härteste Kritiker und hat das Prädikat miserabel am häufigsten vergeben? War das A. Heinrich, B. Boris, C. Anatol oder D. Martin?
Wer hat am häufigsten miserabel von den vier Stammredakteuren? Das ist ja eine interessante Frage. Das hätte ich ja auch mal irgendwann mal nachzählen können.
Also zutrauen würde ich es jedem von euch.
Nein, Anatol nicht. Anatol ist so nett.
Der ist so nett. Und Martin eigentlich auch. Das kann nur einer von den anderen beiden sein.
Ja, der hat auch viele Adventures getestet. Und so schlecht waren die dann in der Regel. War das einer von uns beiden, Boris? Was meinst du denn?
Dein Miserabelbild, war das deins mit der Lightgun oder war das das Martin-Bild?
Ich glaube, Martin hat sich aufgehängt, oder?
Martin hat sich aufgehängt und einer hat, also wir hatten zwei, die waren wirklich hart. Und eine Lichtpistole, den Sega-Phaser. Und ich meine, das warst du. Und ich habe einfach nur so einen Würgegriff und den Indie-Hut auf. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass wir eine Diskussion hatten, dass ein oder zwei Bilder an Schafi dann irgendwann bei uns im Zimmer stand und sagte, Leute, ehrlich, seid ein bisschen vorsichtiger.
Ja, es war nicht so ganz geschmackssicher, ganz am Anfang. Was aber die Frage nicht beantwortet.
Nein. Stopp. Jetzt geht's weiter. Anatol hat immer die netten Sachen gekriegt. Also hat immer so die netten Sachen gekriegt. Und Text Adventures. Martin war bei Konsolenspielen immer ganz schrecklich begeistert, grundsätzlich.
Ja, er hat aber auch so ein paar, es gab ja dann noch so Atari, VCS-Dinger und so, aber Martin würde ich auch ausschließen, ja.
Wenn ich jetzt hier raten müsste, ohne bestraft zu werden, würde ich sagen, das war tatsächlich ich, obwohl ich eigentlich der netteste von uns Vieren gewesen bin.
Ja. Aber. Es ist ja die Frage nach der absoluten Anzahl. Es geht ja jetzt nicht darum, wie der Anteil ist. Und haben wir etwa gleich viel? Ich hätte jetzt nämlich gesagt, wer von uns hat denn wirklich mehr Spiele getestet? Und auch diese Halbseitendinger. Rein über die Quantität.
Ja, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich keinen Nebenjob gehabt. Das war die Zeit, wo ich auch nur Powerplay gemacht habe. Ich habe nicht mal CDs gemastert. Das heißt, wir haben schon viel getestet.
Okay. Und du hast doch nicht nebenbei noch 64er. Die Zeit war auch vorbei.
Also nein, mit dem ersten Sonderheft war 64er vorbei. Da bin ich gewechselt.
Wow, es ist interessant, weil Boris wird sagen, er war am häufigsten miserabel. Ich würde sagen, ich war am häufigsten miserabel.
Das ist ja ein interessanter Streit.
Ich.
Ja, ich denke nur die ganze Zeit über das Bild nach. Entweder wir haben das Bild irgendwann mal ausgetauscht oder wir haben das gelöst, indem wir dein Miserabelbild weniger oft verwendet haben. Ich weiß es nicht mehr.
Okay, aber eine faszinierende Frage. Wir einigen uns auf was? Also, wenn es da nicht ist, dann haben die Kollegen wahrscheinlich eine relativ leichte Antwort. Aber da müssen wir jetzt durch.
Nee, das wissen die nicht. Keine Chance. Außer die haben jetzt schnell
irgendwie... Wir haben das Heft gelesen. Gelesen haben wir das.
Wir haben jetzt so toll Anatol und Martin ausgeschlossen. Also.
Außer Christian tippelt gerade wie wild alle Ausgaben bei kultbauer.de durch, wissen die das nicht. Deswegen ist es gefahrfrei, Heinrich. Sag was.
Also ich lass mich ja leicht überreden. Also Boris, wenn du mal... Also du hattest ja schon auch so ein paar Krücken. Ja, das stimmt schon. Also du entscheidest.
Ich entscheide. Ja, komm, dann bin ich mal der Bad Guy Boris und sag, das muss ich gewesen sein. Wenn mir mich widerlegt, habe ich ja auch gewonnen. Weil dann bin ich nicht der, der am meisten miserabel vergeben hat. Also ich kann jetzt mit der Antwort B für mich persönlich nur gewinnen. Also ist es B.
Leider können wir die Herleitung von Herrn Lott und Herr Schmidt nicht mehr hören, denn die Antwort ist tatsächlich richtig. Ach. B, Herr Boris Schneider-Johne. Hier die Antwort von Herrn Schmidt, wie er das denn herausgefunden hat.
Und die Auszeichnung des härtesten Kritikers, also zumindest in diesem Zeitraum, geht an B. Boris. Der hat das Prädikat dreimal vergeben in der Zeit. Einmal an Wörligig, einmal an Afterburner, also die C64-Portierung, die war tatsächlich nicht so gut, und an Operation Wolf. Anatol hat das Ganze zweimal vergeben an POV und an Emmanuel. Martin hat es einmal für Fire and Forget zücken müssen und Gregor und Heinrich tatsächlich gar nicht. Die waren vergleichsweise handzahm.
Ich werde immer auf Boris hören, bis auf Eishockey-Fragen.
Wollen wir es kurz machen oder wollt ihr noch was hören zur Afterburner-Version?
Bitte gerne.
Also, wo ich das sehe hier bei Afterburner, da gibt's halt so eine Geschichte nach dem Motto, sind Redakteure bestechlich oder beeinflussbar?
Aha, ich schreib mit.
Ja, nein, da stehe ich heute zu. Diese Afterburner C64-Version, ich war vor Ort in Gütersloh, weil Ariola Soft hatte damals die Distributionsrechte für die Activision-Sachen und da kam das raus und da kam irgendjemand von Activision UK und zeigte das und wir saßen da bei Ariola Soft und das war grottig. Und dann war die Person da wieder weg und die Kollegen von Ariola Soft gucken mich mit großen wehleidigen Augen an, betonen, dass sie schon so viele Anzeigen für diesen Titel haben, dass sie die Wertung natürlich nicht beeinflussen können, aber ob wir es eine Ausgabe später machen können, bitte. Und das haben wir dann auch gemacht. Also die haben nicht gesagt, ändert die Dinge, aber wir haben tatsächlich dann gesagt, naja, wir müssen das ja nicht unbedingt brandaktuell dann testen, dann ist es halt einen Monat später. Das könnt ihr jetzt rausschneiden, wenn Heinrich meint, solche Geschichten erzählen wir nicht.
Das hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst. Ich bin nur völlig konsterniert, dass ich ja da kein einziges Mal in dieser Aufzählung vertreten bin. Ich war so davon überzeugt, da müssen meine miserablen Jahre danach erst begonnen haben.
Heinrich, das Foto. Das wurde immer, im letzten Moment hat der Scharfenberger das noch geändert, damit du nicht mit dem Foto da im Heft bist.
Oder die Sonderhefte sind nicht drin in der Auflistung. Das kann natürlich sein.
Klar, ja, gut möglich.
Weil in den Sonderheften haben wir es definitiv verwendet.
Die nächste Frage für die GameStars. Und an der Frage, da sind Sie jetzt schuld, Herr Lott, denn es erreichte die Redaktion einen Brief von einem Jakob, der schreibt, lieber Christian, ich werde hier mit Vornamen angesprochen, nachdem sich Gunnar im letzten Quiz unflätig über Might and Magic geäußert hat, Klammer auf, nachzuhören im Quiz 16 bei Minute 47:15, habe ich hier zur Strafe einige Might and Magic Fragen für ihn vorbereitet. Okay, ich nehme nur eine, bin ja fair. Und Herr Schmidt darf mitantworten.
Das hat er gedacht, dass ich ein Ei gelegt. Ich hab den Schmidt in der Tasche.
Hast du mich mit reingeritten?
Bekanntlich traf man in Might and Magic 3 auf einen Gegner Scorpia, der einer bekannten gleichnamigen Spielejournalistin nachempfunden wurde. Gegen welchen einer realen Person nachempfundenen Gegner konnte man in Might and Magic 6 The Mandate of Heaven antreten? A. Joe Billings, Gründer von SSI. B. Chuck Butcher, Mitbegründer von Origin Systems. C. Trip Hawkins, der Gründer von EA und damals Chef von 3DO. Oder D. Mark Caldwell, Mitbegründer von New World Computing.
Ja, sehr gut. Christian, ich lasse dir den Vortritt.
Ja, das ist jetzt ausgerechnet das eine Might Magic, das ich nicht besonders mag, den sechsten Teil. Deswegen habe ich keine Ahnung. Dadurch, dass jetzt hier am Anfang ja noch auf diesen Scorpia-Gegner verwiesen wurde, der ist in Might Magic 3 drin als Rache, weil die Scorpia eins der vorherigen Might Magics nicht so gut fand, glaube ich. Ist auf jeden Fall ein böswilliges Cameo, das da drin ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ist die Frage, gilt das jetzt genauso wieder für den sechsten Teil? Weil dann müsste man sich fragen, ja, wer Gegner von den genannten hätte denn dem was getan, dem armen John von Kennegan oder New World Computing? Also der sechste Teil ist damals bei... Ist der nicht bei 3DO sogar erschienen? 3DO hat ja New World Computing gekauft. Also ich wüsste nicht, warum man Trip Hawkins da böswillig reinnehmen sollte.
Glaube ich auch nicht. Also aus dem Trip so nett.
Es sei denn, er ist drin als positives Cameo. Aber
es ist doch ein Gegner, Christian.
Ist ein Gegner. Okay, ja, dann, dann hast du recht. Dann würde ich den Trip Hawkins eher ausschließen.
Würde ich auch ausschließen und ich würde den Billings ausschließen. Das ist auch eine ganz andere Zeit, oder?
Ja.
Ich werde jetzt erstmal Default, hätte ich gesagt, Mark Caldwell. Aber über den Chuck mit dem schwierigen Nachnamen weiß ich gar nichts. Was könnte denn da der Bezug sein?
Ey, ich habe den Namen noch nie gehört. Ich wüsste auch nicht, was da der Bezug sein sollte. Wenn du Origin 1 auswischen wolltest, würdest du doch Richard Garriott nehmen und nicht einen anderen. Aber auch Mark Caldwell, haben die sich irgendwie auseinandergelebt zu dem Zeitpunkt?
Naja, es kann ja auch ein Gag sein, weißt du? Ja. Also es muss ja nicht...
Aber dann kann es doch wieder Trip Hawkins sein.
Wenn es jetzt so ein Monster ist, ist das ja komisch. Wenn das jetzt ein Boss oder sowas ist, dann ist es ja vielleicht sogar ganz cool. Aber ich finde jetzt irgendwie, der Caldwell wäre einfach der naheliegendste. Aber die anderen... Könnte auch Trip Hawkins sein. Ich habe gar keine Ahnung.
Aber müsste das nicht im Endeffekt jemand sein, wo man davon ausgehen kann, dass die Leute den auch kennen? Und der Einzige, den man hier kennt, ist Trip Hawkins.
Ja, das muss man ja nicht kennen. Das ist ja ein Insider-Gag dann.
Ja. Ja, dann nehmen wir den Mark Caldwell, ja. Lass uns den nehmen.
Echt? Okay, was sagen wir D, aber ich bin nicht schuld. Christian hat's gesagt.
Ja, wieso? Was wolltest du denn jetzt nehmen?
Ja, ich hätte auch D genommen.
Gut, dann nehmen wir D, wir locken D ein und D ist falsch. Ach. Die Powerplayers, bitte.
Können wir jetzt davon profitieren, nach dieser hervorragenden geistigen Vorarbeit der Kollegen?
Mach das bitte schön wieder bei der letzten Might and Magic-Frage und liegt da auch falsch.
Nee, das ist ja doch jetzt relativ klar. Die Herleitung ist ja eigentlich da, weil du willst nicht verklagt werden. Und das bedeutet, das kann nur Trip Hawkins sein, weil die beiden anderen, die haben ja nichts mit dem Spiel zu tun. Und die können sich einen Anwalt leisten. Aber Trip Hawkins eben als Chef von 3DO, die ja der Vertrieb wohl damals gewesen sein sollen, so haben uns zumindest die Kollegen vom anderen Team das vorhin gerade nahegelegt. Deswegen würde ich sagen, eindeutig, es ist C-Trip, weil wir können ja nichts verlieren, Heinrich.
Ja, also 3DO hatte New World irgendwann mal erstanden. Und ich frage mich aber halt, das könnte ja auch nett gemeint sein in dem Fall. Das ist so mehr so unter Kollegen so ein Gefrotzel und deswegen der Chuck.
Heinrich, aber wir beide haben doch Trip kennengelernt. Der war doch immer für einen Spaß zu haben.
Okay, guter Punkt. Also C.
Also nochmal, wir haben beide Trip Hawkins kennengelernt. So, die alten Herren mussten das mal loswerden.
Kennen den auch. So ist es nicht.
Im Spiel Might and Magic 6 gibt es ein Entwickler-Dungeon, was man finden kann. Und in diesem Entwickler-Dungeon trifft man unter anderem auf John van Cunningham und natürlich auch auf Trip Hawkins. C ist na, richtig gut, ja, ein Punkt für die Powerplayer.
So ein dummes Spiel.
Auch auf den ersten Blick erkennbar hier, was ich auf dem Screenshot sehe.
Boah, jetzt führen die Gunnar.
Ja, indirekt, weil ihr habt ja den einen Punkt beim Soundbattle noch, wo es dann nachher zwei gibt oder so. Ich habe die Regeln nicht ganz verstanden. Es ist kompliziert.
Das Team, was am meisten richtige Antworten hat im Soundbattle, kriegt am Ende zwei Punkte.
Ach, sogar zwei? Wie lästig.
Na dann. Das fahren wir schon heim.
So, die Powerplayers bekommen eine Frage. Wie viel kostete die originale Xbox zur Markteinführung 2001 in Deutschland? A, 499 Euro, B, 379 Euro, C, 399 Euro oder D, 479 Euro.
Das ist jetzt auch nicht ernst gemeint, dass die Frage an mich geht, oder?
Ein Geschenk. Beschwer dich nicht, die Katze hat diese Maus vor dein Bett gelegt.
Ich hätte es auch gewusst, ich sag's nur fürs Protokoll. Jeder hätte es gewusst.
Also ich kann mich nicht erinnern, was vor 26 Jahren passiert ist. Entschuldigung. Außerdem seid ihr doch alle alt. Da darf man doch mal so eine Frage stellen, dass ich dann höre von Experten, oh, das müsste ich eigentlich wissen. Ich war doch dabei eigentlich damals bei der Markteinführung.
War das nicht so ein krummer Preis mit einer 7, hätte ich jetzt gesagt. Aber du weißt das wahrscheinlich besser.
Also ich kann euch folgende Geschichte erzählen. An einem, ich glaube, Donnerstag kommt die Xbox auf den Markt. Wir sind in Berlin am Tag vorher, weil wir die Markteinführung mit einem Fest in Berlin begehen wollen. Weil ich habe da gearbeitet, Leute. Also deswegen verstehe ich nicht, warum ich diese Frage kriege. Auf jeden Fall, der unverbindliche Verkaufsempfehlungspreis war 479 Euro. Aber die Kollegen von Mediamarkt Saturn aus Ingolstadt hatten uns an dem Abend überrascht am Tag vorher und gesagt, guckt euch doch das Champions League-Spiel von Bayern München auf Sat.1 an, wo Mediamarkt am Tag vor dem Launch groß den Preis von 399 Euro in die Welt posaunt hat und die ganze Launchparty war uns versaut dadurch. Also es ist wirklich eine der tragischsten Geschichten meines Lebens, dass der Preis von 479 Euro falsch war, klar, aber das war die offizielle unverbindliche Kaufempfehlung, aber am Launchtag hat man sie für weniger erstehen können.
Das ist natürlich eine gute Frage zu der Frage. Also reden wir von der unverbindlichen Preisempfehlung von Microsoft oder von der Realität im Handel?
Wir reden von der unverbindlichen Preisempfehlung. Die Story von Herrn Schneider-Jone gerade war mir zum Beispiel fremd, das Mediamarkt.
Ja, aber das war ja nicht die Realität im Handel. Das war eine Kette, ne? Weißt du, Boris, weil du eben gesagt hast, dass die Frage zu einfach ist und dass du da ja gearbeitet hast. Du hast auch bei der Powerplay gearbeitet. Das hat dich nicht zu lauter richtigen Antworten gebracht, glaube ich.
Ich möchte betonen, bei der Powerplay hatte ich natürlich nur wunderschöne Ereignisse und nette Kollegen. Und man erinnert sich ja immer an die bösen Sachen viel besser, weil das die viel schöneren Geschichten sind, die man später seinen Enkeln und Mitstreitern erzählen will. Und deswegen kenne ich die Microsoft-Geschichten besser als die Powerplay-Geschichten.
Aber es war was mit einer 7. Das hatte ich sogar halbwegs richtig noch im Kopf, obwohl ich damals nicht bei Microsoft gearbeitet habe.
Die Xbox hatte zur Markteinführung einen empfohlenen Verkaufspreis von 479 Euro, wie Herr Schneider-Jone korrekt gesagt hat. Ein Punkt für die Powerplayers. So, die nächste Frage für die GameStars, das ist jetzt übrigens eine Loom-Frage.
Oh, schade, dass Faber nicht da ist.
Der Loom-Experte fehlt. Was sollen wir jetzt machen?
Keine Sorge, natürlich bin ich doch da. Ich kann es mir noch nicht entgehen lassen, wenn hier eine Frage zu Loom gestellt wird. Und diese Frage lautet, welche Wertung bekam denn das Musikadventure in der Powerplay 7 1990? Waren das A, 9 von 12, B, 5 Sterne, C, 54% oder D, Würk?
Ach, das ist ja ganz einfach.
So, Gunnar. Was war dieses kuriose Magazin mit den 5 Sternen? Also es war jedenfalls nicht die Powerplay. Und das mit 9 von 12 war die ASM, nehme ich mal an.
Ja, genau.
Aber dann wäre ja die richtige Antwort 54%. Kann das sein? Für Loom?
Jetzt echt? Aber die können doch nicht Loom, das ist doch super. Oder weil es zu kurz war? Habt ihr solche Abstrafungswertungen damals gemacht?
Also haben wir vorhin gehört, das muss der Anatol gewesen sein, oder? Wer hat die Adventures getestet bei der Powerplay?
Also das kann ich aus dem Gedächtnis bestätigen. Das war auch durchaus eine Wertung, über die wir in der Redaktion diskutiert haben.
Und Anatol kam aus der Hardcore-Infocom-Schmiede. Also hat das Loom innerhalb von einer halben Stunde durchgespielt. Und dann muss da die 54 rausgekommen sein.
Ja.
Anders ist das nicht zu erklären.
Ja, ist aber auch eh die einzig mögliche Antwort. Also sie haben ja keine Wirkwertung vergeben, sie haben die 5 Sterne nicht vergeben, das ist eine Falle. Und die 9 von 12 ist eindeutig die ASM, wie du sagst, es muss die 54 sein. Ob das korrekt war, ob das bestehen kann vor dem Gericht der Zeit, lieber Anatol, weiß ich nicht. Aber es ist die Antwort auf diese Frage.
Ja,
C, die Antwort ist richtig. Das Spiel bekam 91% für Grafik und 42% für Sound. Powerwertung insgesamt dann 54%. Herr Locker fand das Spiel sehr schön, dann aber doch leider etwas zu kurz und zu einfach. Und ein Spiel, was nach mindestens 8 Stunden vorbei ist, verdient keine hohe Wertung damals. Also C war richtig, 54%. Ob die Wertung richtig war, wissen wir nicht, aber die Antwort war es. Auf jeden Fall ein Punkt für Sie beide.
Heutzutage würde ich ja Spiele eher dafür aufwerten, dass sie nicht so lang sind. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
Der damalige Produktmanager von Lucasfilm in Deutschland hat aber das Dilemma verstanden, dass niemand gern 130 Öcken ausgibt für etwas, das zwar künstlerisch wertvoll, aber dann doch nach 2,5 Stunden vorbei ist.
Also für mich ist Loom 5 von 5 Schwänen.
Die Zeit ist gnädig zu Loom, insbesondere der EGA-Version, aber damals in einem hart umkämpften Feld und nochmal bei recht teuren Spielepreisen ist es verständlich, dass es eine vernünftige Sicht der Dinge, die halt durch die Geschichte nicht validiert wurde.
Du merkst schon diese Powerplay-Solidarität hier, wo man die Kollegen automatisch reflexhaft verteidigt.
Ich glaube, Anatol schläft heute noch schlecht wegen dessen. Manchmal wacht er noch schreiend auf in der Nacht und sagt, wirk.
Ist das nicht von Moriarty, das Spiel?
Ja.
Ja.
Und dann hat er nicht mal einen Infocom-Sonderbonuspunkt bekommen? Das ist ja hart, ey.
Ich glaube, deswegen war er besonders enttäuscht, aber das ist jetzt spekuliert.
So, zur Auflockerung kommt jetzt eine kleine Show-Einlage. Da ist natürlich auch eine versteckte Frage drin. Die Antwort dafür schreiben Sie mir alle 4 einfach verdeckt. Das zählt nicht zu den Soundbattles, aber es ist ja schließlich eine normale Frage. Starten wir doch mal hier.
Hallo, hier ist Poki mit seiner Band Bob und Bergmann Pokéton.
Es gibt da dieses Spiel Sequenz in Monkey Island 3.
Da singt Guybrush Piraten Crew zu dieser Melodie.
Gunnar spricht übrigens Hermetus dort im neuen Land.
Nein, unser Gunnar.
Ja, das war ich.
Wisst ihr noch, was man machen musste, um die Crew zum Schweigen zu bringen?
Hm? Sie reimten auf alles, was man sagt und hört nicht auf zu singen.
Okay. Ja, das weiß ich noch.
Doch wie gelang es Guybrush, dass die Crew nicht weiter singt?
Es galt, eine Antwort auszuwählen, auf die kein Reim gelingt.
A pirate I was meant to be, trimmed the sails and roamed the sea.
Doch welches Wort ist gemeint? A. Senf.
Oh, Senf, ja.
B. Fenchel.
Fenchel?
C. Onkel.
Wessen?
D. Orange?
Die Frage, die ist knifflig, selbst für Leute aus der Branche.
Weiß ich nicht.
Junge, ganz schön unfair, denn die Frage ist nicht ohne.
Wer hätt's denn übersetzen können?
Boris Schneider-Jone.
A pirate I was meant to be. Trim the sails and roam the sea.
Ha!
Monkey Island 3? Das warst du doch gar nicht mehr, Boris, oder warst du das noch?
Mit Monkey Island 3 habe ich beruflich nichts zu tun.
Aber welches Wort ist gemeint? Das sind ja deutsche Begriffe.
Das Spiel Monkey Island 3 gibt es auf Deutsch, aber es wurde nicht übersetzt von Boris Schneider-Johne. Das ist die Info hier.
Aber es ist ja wohl ein sensationelles Lied. Fantastisch.
Wie fantastisch ist das?
Ganz herzlichen Dank.
Gut, dann Ihre Antworten bitte, Team GameStars.
Orange.
Orange.
Team Powerplayers.
Orange?
Orange muss es eigentlich sein. Was allerdings bedeutet, der Übersetzer hat Mist gebaut, wenn es in der deutschen Version auch Orange ist.
Die Antwort...
Apfelsine.
Hören wir hier.
Lostratten! Das war natürlich eine Fangfrage. Der Song wurde von Boris gar nicht übersetzt ins Deutsche. Und im Englischen, das wissen wir alle, reimt sich nichts auf Orange. Im
Gegenteil, es reimt sich einiges. Zum Beispiel Dorange. Orange? Morange? Orange? Lawrence?
Ist egal. Komm. Viel Spaß noch beim Quizzen. Tschüss!
Phänomenal.
Fantastisch, ja.
Absolut.
Also, Antwort D ist natürlich richtig zur Aufklärung. Das Spiel wurde natürlich ins Deutsche übertragen, doch der Song wurde rausgeschnitten, anscheinend wegen unmöglicher Übersetzung. Also wegen einer unmöglichen, möglichen Übersetzung.
Was für eine coole Szene.
Sehr, sehr schön.
Das ist brillant.
Danke an die Band Baumann, Bergmann, Pokinson rund um Didelic Entertainment Mitbegründer Jan Poki Baumann. Die arbeiten übrigens aktuell an einem neuen Adventure-Spiel im Aetna-Style und an einem neuen Album. Wer informiert bleiben möchte, auf Insta folgen oder bei Patreon abonnieren. Beide Teams haben einen Punkt. Was für ein versöhnlicher Ausgang dieser kleinen Show-Einlage. Dann geht's doch mal gleich weiter. Die nächste Frage für die Powerplayers. Welche Engine verwendet das Spiel Star Trek Voyager Elite Force? A. id Tech 3, B. Unreal Engine, C. Source Engine oder D. eine In-House Engine?
Ah, das war so eines der ersten Spiele oder sogar das erste veröffentlichte mit einer Engine.
Ja. Yep.
Genau. Soweit. Also ich glaube, Source können wir ausschließen, das kann doch später.
Also, wenn ich mich recht entsinne, Elite Force, gab es auch Modding-Tools dafür auch. Das ist Activision in-house und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es B ist, Unreal Engine.
Ja, also bei IDTech klingelt es auch nicht bei mir. Und das kommt mir jetzt auch wahrscheinlicher vor.
Ja, ich überlege noch mal ganz kurz, ob es Half-Life-Connection gibt, aber ich würde mich jetzt auf B festlegen.
Ja.
Die Antwort ist falsch. Die GameStars, bitte.
Also Gunnar, ich würde sagen, das kommt ja von Raven Software und das sind doch die dicken id-Software-Kumpels. Die haben ja vorhin schon auf den id-Engines gearbeitet, also das muss id-Tech sein.
Ja.
Also wir sagen A, id-Tech 3.
Ja, gar keine Frage, ist auf jeden Fall ein id-Tech-Spiel.
Diese Antwort ist richtig.
Yes! Ein schwerer
Mist.
Schlag.
Damit ist wieder Gleichstand, die GameStars 8 Punkte und die Powerplayers 8 Punkte. Da sie jetzt mit der Frage übrigens einen Punkt erzielt haben, Herr Lott und Herr Schmidt, Star Wars Voyager Elite Force, Day Forever Folge bald? Fragezeichen?
Ja, ja.
Wird das noch geschnitten oder lassen wir dieses Star Wars Voyager Elite Force wirklich drin?
Jede Gelegenheit, den Quizmaster loszustellen, ist eine gute Gelegenheit.
Aha, okay, alles klar, das passt so. Gut, die nächste Frage für die GameStars. Im letzten Drittel von Might and Magic 6 muss man sich durch einen riesigen Dungeon kämpfen, das Grab von Varn. Um in diesem als Pyramide getarnten Raumschiff Zugang zum Kontrollraum zu erlangen, muss man die Codes der Besatzung eingeben. Wie lautet der Code des Captains? K-O-P-S, K-R-I-K, S-E-N-O-B oder A-R-U-H-U. Oder auch Kops, Krik, Senob oder Aruhu.
Das weiß ja sogar ich. Erstaunlicherweise, obwohl es eine Might and Magic-Frage ist, Christian.
Ja, sehr gut, weil ich weiß es nicht. Dann sag.
Na, das sind ja Spock, Kirk, Bones und Uhura.
Ja, soweit so gut.
Die Wörter umgedreht und von denen war ja nur einer der Captain, oder?
Ja, okay, die Herleitung gehe ich mit, aber das klang gerade so, als wüsstest du das. Aber du hast es hergeleitet.
Ich habe das jetzt hergeleitet aus den Antworten.
Ja, ja. Okay, nee, die Herleitung ist zwingend, würde ich sagen. Ja, also dann nehmen wir B.
Das habe ich doch nicht gewusst aus meiner Beschäftigung mit dem Spiel. Das ist ja lächerlich, die Annahme.
Ich fand den sechsten Teil so schlimm, obwohl ich die vorhergehenden Teile geliebt habe, dass ich den nicht durchgespielt habe. Also ich bin da nie hingekommen zu diesem Grab von Waren.
Wir nehmen trotzdem B.
Ja, ja.
Ja.
Aber getestet, ne? Mhm. Nee, weiß ich nicht. Aber wäre jetzt lustig.
Nee, ich habe es nicht getestet.
B ist richtig, es ist Krieg.
Das waren doch alles Leute aus Star Wars, ne?
Clever, clever.
Ja, ach so. So, aus welchem Spiel stammt dieser Soundtrack? Aus einem A, Strategiespiel, B, einem Shooter, C, einem Rollenspiel oder D, einem Adventure?
Für wen ist die Frage?
Für die Powerplayer.
Also Gunnar, ich hoffe, dass die beiden es nicht wissen, weil ich bin mir ziemlich sicher, was es ist.
Also, das eine, was ich jetzt mal ausschließen würde, wäre ein Shooter, weil das klingt viel zu friedlich und harmonisch. Aber, also ich habe keine Ahnung. Das wäre jetzt mein erster Versuch, da irgendwas abzuleiten.
In der Hälfte dieser Minute macht mich dieses Unterwassergeblubber wirklich stutzig.
Ach so, du meinst, das könnte irgend so ein...
Das kann hier Schleichfahrt oder sowas sein oder so, aber da ist immer die Frage, ist das schon Simulation oder noch... Also Shooter ist ja eigentlich hier Duke Nukem Konsorten und das ist es dann wiederum nicht.
Also klingt tut's eher wie ein Rollenspiel oder ein Adventure, aber ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Das könnte jetzt auch eine listige Frage sein, die uns da genremäßig in die Irre führt.
Ja, also dieses Geblubber, ich würde Strategie jetzt, meine Güte, was könnte das sein? Ah. Im Zweifelsfall ist das doch Gothic, oder? Sind wir nicht bei Stay Forever, dann müsste es doch im Zweifelsfall Gothic sein, dann wäre die Antwort C.
Klang jetzt nicht direkt wie Gothic für mich, aber was weiß ich?
Nee, Gothic hat auch kein Unterwasser. Dieses Geblubber macht mich wahnsinnig.
Wir können auch einfach passen, wenn wir wirklich keine Ahnung haben, oder?
Nee, das kostet uns ja auch nichts. Obwohl, das nimmt eine Antwortmöglichkeit raus, da müssen die anderen auch raten. Aber Christian hat gesagt, er wüsste, was es ist.
Es ist eh egal.
Schauen wir mal, hat er vielleicht den Mund zu voll genommen, der Herr Schmidt?
Naja, aber was könnte Christian denn wissen?
Ach, der weiß so einiges, fürchte ich.
Aber doch eher ein Adventure.
Ach so, ja. Sherlock hier.
Ich kann sicher sagen, dass Christian nur Strategiespiele kennt.
Ja. Blubber, blubber, blubber.
Das ist der Unterwasserlevel von Command & Conquer 3.
Genau. Wir können nur verlieren. Also insofern, ich würde sagen, die Indikatoren sind auf C oder D und dann würde ich D nehmen wegen der Schmidt-Connection.
Okay, gekauft.
Falsch. Team GameStars, bitte.
Ja, Christian, jetzt sag deine Antwort.
Ja, genau, jetzt muss ich ja auch auf diese Kiste draufsteigen. Nachdem das Muster ja zu sein scheint, dass jede zweite Frage sich hier um die Might & Magic Serie drehen muss, glaube ich, das ist aus Heroes of Might & Magic 3 dieser Soundtrack. Also A-Strategie. Weil, wie du zu Recht sagst, ich kenne ja nichts anderes außer Strategiespiele.
Also ich dachte vorhin, mein Moment mit Star Wars, Star Trek war peinlich. Das hier schlägt das doch um Längen. Es ist nämlich falsch. Die richtige Antwort ist C. Es ist nämlich Might & Magic 6. Die dritte Frage zu Might & Magic 6. Und ich hoffe, damit ist Jakob da draußen versöhnt mit Stay Forever. Kein Punkt für sie beide und auch kein Punkt für das andere Team.
Das ist nur fair.
Kommen wir jetzt zum zweiten Soundbattle. Diese Töne und auch die Töne vom ersten Soundbattle kamen sowohl von unserem Technikexperten Henna wie auch vom Hörer Bleißer. Das sind aber allerdings keine technischen Töne, sondern auch wieder aus Spielen. Da scheinen sie sich ja wunderbar auszukennen. Wir machen das Soundbattle genauso wie beim letzten Mal. Ich werde jetzt den ersten Sound hier einspielen und sie schreiben mir verdeckt
welches Spiel das ist. Zur Erinnerung, aus dem letzten Sound Battle kommen die GameStars mit 3 Punkten und die Powerplayers mit 2.
Holla, die Waldfee.
Gott, was kann das?
Ich glaube, das weiß ich sogar.
Was?
Gunnar, das weißt du auch. Das weißt du.
Es kommt mir so bekannt vor. Sound.
So, Herr Lott, was haben Sie denn?
Hugo, das ist das Einzige, was mir bei Telefon eingefallen ist.
Aber Sie haben schon mal ein Telefon rausgehört.
Ja, immerhin.
Herr Schneider-Johne, was haben Sie da rausgehört?
Das erste bei Telefon. Ich denke an Sam & Max, da klingelt irgendwo ein Telefon, aber das ist wahrscheinlich falsch.
Und, Herr Schmidt, was ist es?
Das ist Metal Gear Solid.
Herr Lehnhardt, finden Sie das auch?
Eindeutig Metal Gear Solid. Also wer das nicht weiß.
Ein Punkt für beide Teams.
Danke, Heinrich.
Heinrich, wollen wir ein neues Team aufmachen zusammen?
Der zweite Sound.
Ja, das ist hart.
Also da muss ich mal wieder wild raten.
So, Herr Schmidt, was denken Sie, was es ist?
Oh, wenn du mich zuerst fragst, ist es falsch. Ich dachte, es ist vielleicht Quake 3, die Railgun oder sowas.
Richtig, das ist falsch.
Ja. Twist.
Herr Lennart, bitte.
Das war gar nicht schlechter Beitrag eben. Also meins ist definitiv wild geraten und extrem falsch. Irgendwas Unheimliches. Und da ist mir jetzt nur irgendwie mal Bioshock eingefallen. Aber wahrscheinlich ist es Might and Magic wieder.
Gehen Sie nicht so hart mit sich ins Gericht, Herr Lehnert. Man macht nicht immer Fehler, aber jetzt in diesem Moment war es ein Fehler. Tatsächlich, Bioshock ist es nicht. Herr Lott, was ist es?
Das ist doch ein Echtzeitstrategiespiel, das kommt doch von Henna. Das ist Red Alert oder CNC2 und ich habe mal CNC2 genommen.
Falsch und Herr Schneider-Johne.
Dieses generische Ein-Dimensionstor geht irgendwo auf Geräusch, würde ich jetzt einfach mal StarCraft zuordnen und freue mich auf die Antwort.
Richtig, es ist ein Blizzard-Spiel, Diablo 2 wär's gewesen, leider haben sie alle nicht recht.
Ach, ein halber Punkt für Boris, finde ich, das war doch relativ dicht.
Ein halber Punkt, aber am Ende wird abgerundet.
For the glory of the Imperium, charge!
Gunnar, das klingt nach etwas, was du wissen müsstest, oder?
Es gibt ja ein paar Spiele aus dieser Richtung.
For the glory of the Imperium, charge!
Die Soundfragen sind ja immer die, wo ich als Hörer mich immer wieder dabei erwische, wo ich sage, boah, wie soll man denn da drauf kommen? Und das ist heute nicht anders.
So, Herr Schmidt, was ist es denn?
Es ist Warhammer. Vielleicht Dark Omen? Vielleicht? Bitte? Please?
Nein.
Mist.
Herr Lott, das haben Sie auch gesagt. Es ist leider nicht Dark Omen.
Ich habe auch Dark Omen, aber Imperium klingt eher nach 40K. Aber mir fiel kein 40K-Spiel ein aus der Zeit mit dieser Art Sprachausgabe. Es war ja so ein bisschen verzerrt 90s-Sprachausgabe, fand ich.
Also ich wäre versöhnlich gewesen, wenn Sie tatsächlich einfach Warhammer 40K geschrieben hätten, weil es doch eindeutig ins 40K-Universum zu verorten ist. Das hat nämlich der Herr Schneider-Johne gemacht. Warhammer zigtausend, naja, aber ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollten.
Das ist ein halber Punkt mit dem anderen halben Punkt.
Da wird schon gefeilt.
Es ist in dem Moment auch egal, denn tatsächlich hat Herr Lennart das Was? Spiel genau aufs Auge getroffen.
Nein!
Warhammer 40K Dawn of War. Herzlichen Glückwunsch.
Wow, endlich mal richtig geraten. Ne? Weil ich dachte mir auch noch, das ist so zackig vorgetragen. Und ne, Imperial und so. Und das ist das eine 40K-Spiel, das mir spontan eingefallen ist. Siehst du mal.
Das ist doch total neu.
Es steht in diesem Soundbattle jetzt 1-2 für die Powerplayer. Und jetzt kommt das letzte Soundschnipsel.
Was? Ist das kaputt?
Aus den paar Piepsern soll man das Spiel erkennen. Das ist kein Spiel, das ich gespielt habe.
Wenn das von Henna kommt, würde ich ihm wirklich raten, sich einen neuen CD-Spieler zu kaufen. Seine CD springt.
Nein, das ist vom Hörer Bleißer. Henna hatte die Einheiten-Sounds in der ersten Runde.
Dieses Blüpp, das ist, also ich habe das schon mal gehört. Wobei, hast du einen Blüpp gehört, dann hast du alle gehört. Aber welches Blüpp?
Ich höre mir das Blip nochmal an.
Ja, hört aber das Blip, das ist ja nicht so episch lang. Ich wüsste jetzt nicht mal, was ich da raten soll.
Oh Gott, die Soundfragen.
Herr Lennart, was haben Sie denn genommen?
Ich habe dermaßen keine Ahnung, da habe ich jetzt mal einfach Might and Magic 7 geschrieben. Das ist ja heute so das inoffizielle Thema dieser Folge.
Das stimmt nicht, es ist nämlich Might and Magic 6, aber die Antwort stimmt auch nicht, also es ist kein Might and Magic Spiel, leider Gott. Falsch.
Über diese Feinheiten.
Herr Schmidt.
Klingt nach Menüsound, klingt nach was vage futuristischem. Ich hätte eigentlich gesagt, vielleicht Half-Life oder so, aber das ist es nicht. Deswegen bin ich bei System Shock 2 gelandet. Aber das ist es auch nicht.
Genau.
Tja.
Alot.
Vage futuristisch. Portal.
Leider auch nicht. Und Herr Schneider Jone.
Wir hatten vorhin das Ring-Ring von Metal Gear Solid, das eine Konversation eingeleitet hat. Und jetzt habe ich wild geraten, jetzt wird gerade eine Konversation beendet und das ist Metal Gear Solid 2.
Es ist der Menü-Sound von Metal Gear Solid.
Nein.
Wow, der nächste halbe Punkt.
Hätten Sie jetzt gesagt Metal Gear Solid 2, hätte ich mich vielleicht noch breitschlagen lassen. Aber da Sie das dann noch so breit erklärt haben, dass da ein Telefonat aufgelegt wird und so, kann ich diesen Punkt leider nicht geben.
Sieger der Herzen reicht mir auch.
Aber es ändert ja nichts, ne? Ihr liegt ja trotzdem vorne jetzt in der Runde, oder?
Ja.
Genau, das Team Powerplayer hat zwei Sachen richtig beantwortet. Die GameStars haben eins richtig beantwortet. Damit ist die Gesamtwertung des Sound Battles 5-5. Und damit kriegt jedes Team, wie anfänglich auch gesagt, einen Punkt. Damit steht es jetzt Team GameStars 10 Punkte und die Powerplayers 9 Punkte.
Abpfeifen. Wir sind schon lange drüber.
Abpfeifen, richtig. Herr Lord hat recht. Das Spiel ist aus. Und was ist am Ende eines jeden Stay Forever Quizzes? Lustige Tradition beim Quizmaster und sonst niemandem.
Genau. Aber hier doch nicht.
Doch, genauso wie im letzten Quizduell, Herr Schmidt, wo Sie gegen Herrn Hessdörfer und Herrn Langer auch Trivial Pursuit gespielt haben. Und das machen wir jetzt auch. Sie entscheiden sich jetzt als Team für eine Kategorie und können sich dann natürlich auch gern beraten. Team GameStars, was wird Ihre Trivial Pursuit-Kategorie?
Ja,
Erdkunde.
Geschichte oder Erdkunde?
Ja.
Ich möchte noch für unsere beiden Gäste erwähnen, dass diese Karten hier aus dem Jahr 1989 sind.
Mhm. Ja, wir sind ja alt genug. Wir waren da ja schon auf der Welt und haben volljährig und haben Dinge gemacht und so.
Ich hatte da schon Abi.
Bei Geschichte kommt immer eine Frage zur Zusammensetzung des Deutschen Bundestages im Jahr 87 und bei Erdkunde kommt
ein unbedeutendes Land im Ostblock, das es nicht mehr gibt.
Ja, ja. Ja, genau.
Wissenschaft und Technik kann man schon auch nehmen. Die anderen drei sind tödlich.
Kann man auch nehmen, ja. Lass uns mal Wissenschaft und Technik nehmen mal wieder. Ist doch gut.
Okay.
Ja, damit wir mal hier was lernen. Schön. Wissenschaft und Technik. Ich ziehe hier völlig zufällig. Welche später mit Füßen getretene Erfindung mischte Frederick Walton 1860 aus Kork, Leinöl, Harz und Jute zusammen?
Irgendein Fußboden, aber welchen?
Ja, ein Fußboden. Warte.
Den Korkboden.
Kork, nee, das ist zu offensichtlich. Sag noch mal die drei Bestandteile.
Kork, Leinöl, Harz und ich sag Ihnen auch noch das vierte, Jute.
Linoleum.
Ja. Stimmt, gute Wahl. Ja, Linoleum.
Das ist richtig, Linoleum. Herzlichen Glückwunsch. Ein Punkt für Sie. Und jetzt die Powerplayer. Welche Kategorie?
Können wir das überhaupt noch aufholen? Weil die haben ja schon den Punkt.
Ich glaube nicht, dann ist hier alles vergebens, oder?
Es geht um die Ehre.
Der Spannung halber tun wir so, als wäre hier noch etwas möglich.
Spiel okay. Um den zweiten Platz.
Zumindest ein Erkenntnisgewinn.
Also ich würde mir ja fast Unterhaltung zutrauen,
bist
auch wenn
wahnsinnig?
Die Kollegen davor immer warnen. Was?
Nein? Bist du wahnsinnig? Dann kommt irgendwie, wie viele Folgen hat Hans-Joachim Kohlenkampf? Von einer wird gewinnen moderiert oder sowas.
Das wüsste ich ja vielleicht auch.
Nee. Das ist also, Unterhaltung ist bei Genus 89 Edition mörderisch, sage ich dir gleich. Genauso Sport und Vergnügen. Selbst du kannst die Ergebnisse nicht wissen von damals.
Du hast das öfters als Brettspiel schon erlebt, kann das sein?
Ich habe einige Folgen auch von diesem Quiz gehört, das bei Stay Forever ab und zu. Ich fühle mich, Achtung, Karlauer, Linoleum, bei Wissenschaft und Technik natürlich trittsicher, haha. Und Erdkunde und Geschichte sind die angeblich immer grünen Kategorien, nach dem Motto, da hat sich nicht so viel geändert. Und wie gesagt, dann kommen dann Bundestagsfragen. Dann, also wenn, Geschichte würde ich auch ausschließen. Also entweder Erdkunde, nach dem Motto, kann man vielleicht wissen, weil hat sich nicht groß geändert. ich wäre bei Wissenschaft und Technik immer dabei.
Okay, also ich war immer da der Schulversager, aber Unterhaltung wäre sicher lustiger, weil wir eh schon nicht gewinnen können, aber...
Da hast du recht. Dann spinnen wir jetzt bei der Unterhaltungsfrage. Genau, komm, wir machen jetzt hier auf Entertainment.
Gute Verlierer.
Diese Antwort ist richtig. Ach so, das war ja... Also Sie haben sich ja erst die Frage ausgesucht.
Wir haben gewonnen!
Ja, Sie müssen sich noch über die Frage beraten.
Mit all den halben Punkten von Boris.
Und es ist auch eine perfekte Unterhaltungsfrage für das Trivial Pursuit von 1989. Welche große Schauspielerin ließ sich im bayerischen Wilshofen beisetzen? Unterhaltung.
Das hat man nur davon.
Okay, also...
Das bayerische Wilshofen.
Heißer Tipp, sie muss vor 1990 gestorben sein, weil sonst wär's...
Ja, das können wir. Okay, ich glaube, beim nächsten Mal nehmen wir dann Wissenschaft und Technik, ja.
Ja, okay.
Da müssen wir jetzt, glaube ich, raten, oder?
Nee, jetzt lass uns mal kurz durchgehen, wer 1990 relativ kurz tot war und gerade Wilshofen.
Das muss doch schon eine echte, prominente Figur gewesen sein. Ich meine, wer weiß das sonst? Auch damals, ich meine.
Mir
fallen jetzt nur lebendige Schauspielerinnen ein oder die erst danach irgendwie, aber Das muss ja eine ganz große...
Das ist nicht Marika Röck, die wäre wahrscheinlich irgendwo in Ungarn.
ich wollte gerade sagen, so Inge Meisel fällt mir noch ein, aber ich glaube, die würde auch nicht im bayerischen...
Nein, eben nicht.
Die lebt da auch noch.
Lebt die nicht noch?
Inge Meisel?
Was?
Inge Meisel?
Gute Frage.
Ja, der eine Name, der mir jetzt einfällt.
Okay, es ist auch nicht hier Blauer Engel, es ist nicht...
Ach ja, Dingens, Marlene Dietrich.
Marlene Dietrich, definitiv nicht. Ich glaube, die ist in Paris oder sowas.
Ja, viel mehr prominente tote Schauspielerinnen haben wir nicht zu bieten.
Nee, da müssen wir passen. Also ganz ehrlich, wer ist es?
Gut. Inge Meisel, nein.
Brigitte Horney.
Na klar.
Wer?
Ja. Brigitte Horney, geboren 1911 in Dahlem und 1988 gestorben in Hamburg-Eppendorf und dann da halt in irgendwo beigesetzt.
Ja.
War eine deutsch-amerikanische Schauspiel- und Hörspielsprecherin.
Und deswegen niemals Unterhaltung.
Das haben Sie doch vorgeschlagen, dass das lustiger ist.
Für uns schon.
Ich weiß. Aber schuld ist die blöde Engine mit Elite Force. Und Boris, du bist doch der Star Trek-Experte. Wie konntest du nicht genau noch wissen, welche Engine das war? Ich bin ja doch ein bisschen persönlich enttäuscht.
Ja, aber das liegt daran, dass die 3 halben Punkte nicht gezählt haben. Weil mit den 3 halben Punkten wären wir jetzt... Nee, dann hätten wir Trivial Pursuit ja auch verloren, dann hätte ja nichts gebracht, ja.
Und ich hatte ja drauf spekuliert, dass wir aufgrund unseres Alters zusätzliche Joker kriegen. Jetzt gibt es überhaupt keine Joker in der Folge, obwohl bei den jungen Kollegen die Gehirne viel besser durchblutet sind. Das ist ja auch so ein leichtes Handicap.
Ich möchte noch kurz meinem Bildungsauftrag nachkommen und hier noch kurz anfügen, dass Inge Meisel 2004 gestorben ist und Marlene Dietrich 1992. Ich möchte hier nicht, dass hier Leute mit falschen Daten nach Hause gehen.
Aber wo ist sie begraben, Quizmaster? Wo ist Marlene Dietrich begraben?
Das kann die 1989-Version von Trivial Pursuit ja nicht wissen.
Keiner weiß es. Was ist geschehen? Wir haben jedenfalls einen Gewinner im Quiz-Team, ne? Herzlichen Glückwunsch an Herrn Lott und an Herrn Schmidt, die GameStars, für diese Kraftanstrengung. Die Duell-Giganten des Jahres 2026. Herr Lott und Herr Schmidt, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Das war so eine starke Leistung. Vielleicht werdet ihr ja irgendwann in einem Computerspiel mit euren Namen verewigt. Da könnt ihr auch da zusammen Heldenkarten beginnen.
Wer würde sowas machen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielen Dank natürlich auch an unsere Duellpartner Boris und Heinrich. Respektable Leistung. Gunnar und ich mussten uns milde anstrengen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war höchst kurzweilig. Dennoch nicht ganz so erfolgreich, wie ich das in meinen kühnsten Fantasien mir mal ausgemalt hatte. Aber ja, das waren wirklich auch tolle Fragen. Also danke auch natürlich an den Quizmaster und an all die Fragen-Einsender. Vor allen Dingen die Trantor-Frage natürlich. Allein deswegen hat das sich ja heute gelohnt.
Man muss natürlich sagen, wir haben auch Heimvorteil hier logischerweise. Und immer dann, wenn sich unsere Partner-Duell-Teams warm gespielt haben, laden wir sie kein zweites Mal mehr ein, damit das auch so bleibt.
Die Abwesenheit des wertvollen Sachpreises verhindert auch eine weitere Teilnahme meinerseits.
Danke, dass Sie hier alle vier jetzt mitgemacht haben und uns diesen unterhaltsamen Abend lieferten. Vielen Dank auch, wie Herr Schmidt schon meinte, und auch Herr Lennart an alle Frageneinsender und Einsprecher. Und natürlich auch danke an Sie da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal. Ich gebe zurück in die Podcast-Zentrale.